Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem wenig beachteten Kapitel der DDR-Geschichte, das die Schriftstellerin Grit Poppe deshalb umso entschiedener aufschlägt. In ihrem neuen Roman geht es um Kinder und Jugendliche, die von der Stasi zu inoffiziellen Mitarbeitern gepresst wurden. Davon wird uns Grit Poppe erzählen. Sie ist unser Gast in dieser Lesart, die wir gleich mit einem Rückblick auf die Buchmesse aber eröffnen wollen.
Der Friedenspreis ist eng verknüpft mit dem Lesen und dem Schreiben, was ihn für mich besonders attraktiv macht. Ich bin sehr glücklich, dass meine Gastgeber in der weiten Welt der Bücher einen kleinen Winkel für mich gefunden haben.
Die Buchmesse, sie ist vorbei. Gestern noch dieser Höhepunkt, die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels in der leeren Frankfurter Paulskirche. Der Preisträger Amartya Sen, den wir gerade gehört haben, war aus den USA zugeschaltet. Der Laudator Bundespräsident Walter Steinmeier auch nicht da, sondern in Corona-Quarantäne. Ja, so war das. Und auch an den Tagen zuvor nicht viel anders auf dieser Buchmesse, die wir jetzt Revue passieren lassen mit Hauke Hückstedt, dem Leiter des Literaturhauses in Frankfurt am Main. Er ist am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen, Joachim Scholl.
Sie waren ja die ganzen Tage in der Stadt, Herr Hückstedt. Wie war denn das Feeling bei Ihnen so?
Ja, wenn es um mein Gefühl ging. Also, es war gut. Es war die Messe, die wir alle erwarten mussten. Es ist aber auch einfach eine Herbststimmung im Moment. Und es waren ja sehr viele Veranstaltungen in Frankfurt. Für mich war es eine bewegte Messewoche wie in den Jahren zuvor auch, mit sehr vielen Terminen, wenngleich viele davon online. Und ja, es war ein bisschen ruhiger. Ich glaube, darüber ein Lamento anzustimmen, ist vollkommen müßig und unangebracht. Wichtig, glaube ich, ist die Ernsthaftigkeit zu sehen, mit der hier weitergemacht wurde, Veranstaltungen angeboten wurde und mit der die Besucher eben auch in den Veranstaltungen waren.
Wir haben uns das Jammern auch verboten hier im Deutschlandfunk Kultur und haben schön Messe gefeiert, hier in Berlin eben mit vielen Sendungen, tollen literarischen Gästen. Was ist denn Ihrer Meinung nach in Frankfurt alles gut gelungen?
Na, erstmal glaube ich, das Ensemble an Veranstaltungen, dass die Messe das gemacht hat, was sie gemacht hat. Ich selbst konnte sehen, wir hatten am Freitagabend in Beuthen wir an und für sich im großen Saal des Schauspiels sein mit Harald Welzer und Michel Friedmann. Welzer konnte dann umständehalber nicht dabei sein. Friedmann hat den Abend alleine bestritten vor einem Publikum von etwa 150 Personen. Und das war ein wahnsinnig intensiver Abend. Und Friedmann war sehr engagiert und es ging um sein Buch Zeitenwende. Ein Abend, der, glaube ich, alle in Bewegung gesetzt hat, auch in Aufruhr und also politisch uns auch wieder irgendwie aktiviert hat, glaube ich, alle, die wir da waren, und Mut gemacht hat. Und da sah man einfach wieder, was eine Live-Veranstaltung leisten kann, wie wichtig das ist.
Ja. Was war denn Ihr literarischer Höhepunkt?
Ein literarischer Höhepunkt war, dass wir haben zur Messe, wir Veranstalter, wir haben, für uns ist bei der Messe sehr wichtig, dass wir mit allen Verlagen sprechen, also so vielen, wie wir es schaffen. Und dazu gehört, dass wir im Halbstundenrhythmus während der Messe mit den Verlagsvertreterinnen und Vertretern sprechen, die zuständig sind für Lesereisen. Das sind für uns ganz wichtige Ansprechpartnerinnen. Und diese Gespräche finden normalerweise auf der Messe statt. Und dieses Jahr hatten wir diese in diesem Halbstundenrhythmus, saß ich im Büro und habe mit denen gesprochen. Und das war wahnsinnig intensiv und toll, weil jetzt keine Ablenkung mehr da war. Und das, muss ich sagen, war ein echter Gewinn. Und wir hatten wirklich Zeit für die Bücher, insofern man von Zeit reden kann, wenn man eine halbe Stunde hat. Das war mein Höhepunkt.
Mein Corona wird auch im nächsten Jahr nicht verschwunden sein. Da beißt die Maus wohl keinen Faden ab. Was kann man, Hauke Hückstedt, nach diesen ersten Lösungen jetzt mitnehmen für die Zukunft, für die nächsten Messen? Was meinen Sie?
Ganz wichtig, was wir also mitnehmen können, dass wir diese Messe brauchen. Das haben wir jetzt gemerkt, wie es aussieht, wenn all das, was uns auszeichnet, unser Sozialverhalten, unser Miteinander, wenn es wegfällt, dass es dann doch keine trostlose Veranstaltung ist, aber eine Veranstaltung, die etwas anämisch ist, der es etwas an Blut fehlt. Das steht ja außer Frage. Wir können aber und müssen mitnehmen, dass wir von diesem Modell, in dem wir seit vielen Jahrzehnten leben, von dieser Erfolgsvorstellung uns vielleicht etwas verabschieden müssen und andere Prioritäten setzen müssen. Wir haben ja auch in der Kulturwirtschaft seit vielen Jahren alles gemessen an Zuschauerzahlen, an Besucherzahlen, an Auslastungswerten, anstatt das eine oder andere Mal doch mehr über Inhalte zu reden, an Auflagen. Und dieses Kriterium rückt etwas in den Hintergrund angesichts dieser Pandemie in diesem Jahr. Und wir sollten in den nächsten Jahren, und das werden wir erleben, wir werden eine veränderte Messe erleben, wir werden andere Dinge zu schätzen wissen und sind jetzt zwangsläufig ausgebremst aus dieser Steigerungsspirale, in der wir uns befanden.
Die Buchmesse 2020, der Rück- und Ausblick von Hauke Hückstedt. Er leitet in Frankfurt am Main das Literaturhaus. Ich danke Ihnen.
Ich danke auch.
Für mich sind solche Zeiten immer sehr inspirierend, weil man einfach über den Zustand der Welt vorher nachdenkt. Und der war ja auch alles andere als idyllisch. Ich hatte mich gerade entschieden, wegen der Klimakatastrophe nicht mehr zu fliegen. Da passierte das. Das war dann schon sehr seltsam. Im Moment, glaube ich, und das geht uns sicher allen so, werden wir auch wieder an all das erinnert, was an Menschen ja vielleicht doch sehr nett ist.
Cornelia Funke, neulich bei uns im Deutschlandfunk Kulturen. Wir gratulieren ja nachträglich zum Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises, den sie für ihr Gesamtwerk erhält. Und wir bleiben im Alter, jugendlich, jetzt hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur, wenn wir Grit Poppe begrüßen, die ebenfalls viel über und für junge Menschen schreibt. Ihr Name dürfte den Älteren unter uns noch in einem anderen, ja schon historischen Zusammenhang geläufig sein. Grit Poppe war in der Wendezeit für die Bürgerrechtsbewegung Demokratie jetzt aktiv. Und ja, dieses politische Engagement hat sie auch später produktiv in Literatur verwandelt, wie jetzt auch in ihrem heute erscheinenden neuen Roman Verraten, der daran erinnert, zu was allem die Staatssicherheit der DDR auch noch fähig war, nämlich Kinder und Jugendliche für ihre Zwecke zu rekrutieren. Guten Morgen, willkommen, Grit Poppe.
Guten Morgen.
Weggesperrt, abgehauen, so heißen zwei preisgekrönte frühere Romane von Ihnen, wo es um das System der Kinder- und Jugendheime in der DDR geht, die wenig anderes als Kinderkneste waren. Und Ihr aktueller Roman, der führt jetzt auch wieder an einen solch finsteren Ort. Was ist Ihnen an diesem Thema so wichtig, Frau Poppe?
Ja, das Buch spielt am Anfang im Durchgangsheim Bad Freienwalde. Und für mich ist also diese Thematik der Umerziehung immer noch total spannend, weil es wenig aufgearbeitet wurde. Und ich kenne mittlerweile auch viele Betroffene. Und gerade dieses System der Durchgangsheime zog sich durch die gesamte DDR und ist eigentlich literarisch auch noch nicht verarbeitet. Und da waren ja Hunderttausende von Kindern und Jugendlichen waren in diesen Durchgangsheimen. Das waren geschlossene Heime. Und von dort sollten die halt weiterverteilt werden in Jugendwerkhöfe oder Kinderheime oder Spezialkinderheime. Und gerade Bad Freienwalde war, wie der geschlossene Jugendwerkhof Torgau, auch ein Gefängnis. Also das war das Besondere.
Ihr Jugendlicher Held Sebastian, der landet dort erst am Anfang. Ja. Später wird er dann von der Stasi angeworben. Wann haben Sie, Grit Poppe, denn zum ersten Mal erfahren, dass die Stasi Kinder und Jugendliche wirklich rekrutiert hat? Der jüngste eben soll 12 Jahre alt gewesen sein.
Also ich habe davon auch erst lange nach der Wende erfahren und habe damals auch ein Buch gelesen, Stasi auf dem Schulhof hieß das. Das war ein Sachbuch, also eigentlich so ziemlich fast das Einzige, was es dazu gibt. Dann auch diese Dokumentation dazu gesehen und das hat mich eigentlich auch ziemlich beunruhigt und dachte, ja, wie weit sind die da eigentlich gegangen? Und ja, mit diesem 12-Jährigen habe ich auch eben gehört, ne? Also, und da war auch für mich klar, dass auch diese Jugendlichen ja traumatisiert worden sind.
Erzählen Sie uns doch mal an diesem Fall Ihres Sebastian, wie die Stasi das macht, wie sie ihn keilt.
Ja, die Stasi nutzt seine Situation aus. Also er kommt halt aus diesem Durchgangsheim in Bad Freienwalde, weil er seine Mutter verloren hat. Die hatte Krebs, ist gestorben. Er war erst bei der Oma und dann landete er halt in diesem Durchgangsheim. Und unmittelbar danach hat ihn die Stadtsicherheit also angesprochen, als Sebastian nämlich bei seinem Vater eingezogen ist. Und sein Vater war wegen politischen Delikten im Knast gewesen. Und das nutzt halt die Stasi aus. Also sie will, dass Sebastian den Vater letztendlich überwacht.
Im Roman sind auch so entsprechende Faksimiles und Aktenvermerke der Stasi abgedruckt. Wo haben Sie die gefunden?
Ich habe lange gesucht nach einem Zeitzeugen. Also ich hatte auch unterschiedliche Wege der Recherche, war auf unterschiedlichen Wegen der Recherche und in der BSTU und so weiter. Aber die durften da auch nicht viel rausrücken, weil die gelten heute als Opfer, die also minderjährig waren und für die Stadtsicherheit gearbeitet haben. Das heißt, man muss irgendwie selber jemanden finden. Und dann gab es halt eine Veranstaltung in Berlin und da war der Christian Ahnseel als Zeitzeuge eingeladen zu dieser Veranstaltung und den habe ich dann angesprochen. Ja, und der war auch so freundlich und hat sich dann darauf eingelassen, hat mir auch seine Akte zur Verfügung gestellt und damit konnte ich dann ganz gut arbeiten.
Mit diesem Christian Ahnseel, er ist auch Schriftsteller geworden, der auch einen Roman über dieses Thema geschrieben hat. Dieses Interview, das Sie mit ihm geführt haben, das drucken Sie auch in Ihrem Roman extra ab. Wie war das, mit ihm zu sprechen?
Also für mich war das sehr interessant. Er redet da sehr authentisch und ehrlich drüber. Er sagt auch, dass es am Anfang für ihn wirklich ein Kick war, also dass er sich als was Besonderes gefühlt hat. Und bei ihm war das eben auch so, dass er aus relativ schwierigen Verhältnissen kam und gerade Stress hatte und eine Losung an die Schule geschrieben hatte. Und das hat halt die Stasi auch sofort ausgenutzt und ihn im Grunde benutzt. Und er hatte aber das Glück, dass er das geschafft hat, nach, ich glaube, 9 Monaten abzuspringen.
Da wollte ich Sie jetzt gerade fragen, wie stark diese Erfahrung nachwirkt. Er hat es ja geschafft, sich zu befreien. Ist einfach nicht mehr aufgetaucht. Da hat die Stasi dann aber auch nichts mehr groß unternommen, ne?
Also er wurde wohl nochmal angesprochen, aber das war es dann wohl auch, ja.
Wie wirkt das aber nach? Also gerade bei ihm zum Beispiel, wenn Sie sich mit ihm unterhalten haben, wie stark ist dieses Thema noch präsent?
Naja, das beschäftigt ihn bis heute. Also das ist nicht irgendwie abgeschlossen, sondern es wird einem ja jetzt erst bewusst, wer da alles auch beteiligt war. Also in seinem Fall waren es eben auch Lehrer. Und also es war ja nicht nur die Stadtsicherheit, sondern ja, viele werden eben auch beim Direktor der Schule angesprochen. Das heißt, die Direktoren waren auch beteiligt an diesen Geschichten. Wenn die Stadtsicherheit in der Schule auftauchte, wussten die natürlich, wer da kommt.
Stichwort Schule, Grit Poppe. Sie sind die Tochter von Gerd Poppe, der schon in den 1970er und 80er Jahren als Bürgerrecht bekannt wurde und natürlich dafür auch bestraft wurde. Er verlor seine Stellung als Wissenschaftler. Die Stasi war allgegenwärtig. Sie selbst durften nicht studieren, obwohl sie ein gutes Abitur gemacht hatten. Man ließ sie ans Literatur.
Das stimmt nicht ganz. Also, ich durfte kein Abitur machen. Studiert habe ich trotzdem am Literaturinstitut.
Man ließ sie ans Literaturinstitut mit diesem Abschluss, aber auch viel später, erst nach der Wende, sollen sie erfahren haben, dass da auch die Stasi ihre Finger drin hatte.
Ja, das war auch eine ziemlich merkwürdige Geschichte. Also es kam halt dazu, dass die Ulrike Poppe, das ist die zweite Frau damals gewesen von meinem Vater, der hat also nochmal geheiratet und die wurde verhaftet von einem Tag auf den nächsten und dann war ich ziemlich oft bei meinem Vater, um mich auch um die kleinen Halbgeschwister zu kümmern. Und jedenfalls hat die Stadtsicherheit das ziemlich schnell mitbekommen, dass ich mich jetzt öfter bei ihm aufhalte und hat so einen Maßnahmeplan entwickelt, also Zersetzungsmaßnahme, wie könnten die dieses Verhältnis kaputt machen zwischen Vater und Tochter. Und dann fiel ihnen ein, ja, die hat sich doch beworben. Ich bin nämlich erst abgelehnt worden. Am Literaturinstitut, dann schicken wir die noch nach Leipzig. Und ja, ich bin natürlich aus allen Wolken gefallen, als ich das gelesen habe, weil ich habe was ganz anderes vermutet, warum ich da angenommen wurde.
Das heißt, die haben ein bisschen gedacht, nein, dann lassen wir sie mal da und vielleicht können wir mit ihr was anfangen, in Anführungszeichen.
Also direkt angesprochen haben die mich nie. Also die haben wahrscheinlich gedacht, das hat sowieso keinen Sinn bei der.
Ich habe vorhin den Jugendliteraturpreis erwähnt, den Cornelia Funke jetzt schönerweise für ihr Gesamtwerk bekommen hat. Auch Sie sind schon ausgezeichnet worden für Ihre früheren Bücher zu diesem DDR-System der Jugendwerkhöfe. Die Bücher sind Schulstoff geworden. Sie gehen auch an Schulen, lesen daraus. Welche Reaktionen erleben Sie denn bei den jungen Menschen?
Also die Jugendlichen reagieren da sehr empathisch. Ich mache auch viele Lesungen mit Zeitzeugen. Das heißt, gerade bei diesen Themen Jugendwerkhof, geschlossener Jugendwerkhof, Torgau, habe ich also mittlerweile Zeitzeugen, die da mitkommen und ihre eigene Geschichte nach der Lesung erzählen. Und da sind die Jugendlichen immer total fasziniert und begreifen dann erst richtig, dass es ja nicht nur einfach eine Geschichte ist, die sich jemand ausgedacht hat, sondern dass es die Menschen, die das erlebt haben, noch gibt und dass es eben, dass da eine Realität dahinter steckt.
Ich meine, dieses Thema ist nun kaum bekannt. Die Schüler werden wahrscheinlich genauso verblüfft sein wie viele auch ihrer Leser. Einen Grund haben Sie schon selbst angesprochen, Frau Popp. Es gibt den Opferschutz, weil es eben Minderjährige waren. Mhm. Das ist wohl auch richtig, dass niemand außer die Opfer selbst das öffentlich macht. Ich habe mich gefragt, ob Sie Ihr Buch auch gerade für diese Betroffenen geschrieben haben, um ihnen Mut zu machen.
Also es würde mich natürlich freuen, wenn sich da auch noch Menschen melden. Also wie gesagt, das ist bei den Personen, glaube ich, immer noch ziemlich schambesetzt, weil einerseits waren sie Opfer, andererseits haben sie natürlich auch irgendwie Menschen verraten und Vertrauen missbraucht. Und das ist natürlich für die heute noch schwierig.
Was rät denn Christian Ahnsel, der das Opfer war, wie die Betroffenen damit umgehen sollen?
Also er rät auch dazu, also das öffentlich zu machen, offen zu sein. Er selber hat sich entschuldigt bei den Personen, die er bespitzelt hat. Und das ist wohl auch gut angenommen worden. Er war ja auch erst 15 Jahre alt.
Verraten, so heißt der neue Roman von Grit Poppe, erschienen im Dressler Verlag mit 336 Seiten für 12 Euro. Ab heute ist das Buch im Handel. Alles Gute dafür, Grit Poppe.
Und Dankeschön.
Danke. Und danke, dass Sie bei uns waren.
Danke auch.
Wir gehen jetzt in die USA mit einem Buch, das schon im Original um die Welt gegangen ist. Rage. Donald Trump im Visier der Journalistenlegende Bob Woodward. Erst vor einem Monat ist es in den USA erschienen und der Karl-Hanser Verlag ist gleich mächtig in die Spur gegangen, hat nicht weniger als 14 Übersetzer für das Werk angeheuert. Heute kommt Wut auf Deutsch heraus. Ein Mordsaufwand also. Lohnt sich das wirklich? In 3 Wochen nach der Wahl könnte das Buch ja schon kalter Kaffee sein und dennoch geht der Verlag dieses Risiko ein. Oder ist es gar keins? Für uns hat Tobias Krone einen Blick hinter diese Kulissen geworfen.
Den Prolog und das erste Kapitel des neuen Buches über Donald Trump, Henriette Zeltner-Shane, hat sie am Fuß des wilden Kaisers übersetzt. Es klingt wie ein ironischer Marketing-Gag. Doch auf der Tiroler Alm, umgeben von Wasserfall, Beißtanne und gemeiner Fichte, nahm sich die Münchnerin den Trump vor.
Weil das schon geplant war als Arbeitsaufenthalt und man heutzutage ja mit seinem Büro fast überall arbeiten kann.
Sogar WLAN gibt es dort oben. Und das ist bei einem solchen Projekt entscheidend, um mit dem Lektor in Echtzeit Kontakt zu treten.
Es ist wie eine Auktion. Man zeigt auf und dann heißt es so, ich habe hier 5 Kapitel, wer meldet sich? Und dann nimmt das Ganze bei, wir waren 14 Kolleginnen und Kollegen, dann nimmt das Ganze dann schon Fahrt auf.
14 ÜbersetzerInnen haben so innerhalb von 2 Wochen die über 400 Seiten übersetzt. Manche von ihnen 30, manche 100, je nachdem, wie viel Zeit sich jeder so einräumen konnte.
Wobei ich in dem Fall Glück hatte, weil ich eben den Einstieg gemacht habe und dann vereinbart hatte, dass ich zwischendurch wegen eines anderen Projekts keine Kapitel aus dem Mittelteil übersetze, sondern nach Möglichkeit am Ende wieder einsteige, damit die Kollegen nicht warten müssen, bis ich soweit bin. Und ich hatte dann sozusagen die Zeit, in der der Mittelteil übersetzt wurde, bis ich mit dem Schluss liefern musste.
Das Woodward-Buch ist ein Spezialfall, da sein Inhalt bis zu seiner Erscheinung am 15. September in den USA so gut wie geheim war und das Übersetzerteam nicht schon wie üblich vorab Manuskripte bekam, erzählt Jo Ländle, Verleger des Hansa-Verlags.
Wir haben sozusagen am Freitag die Nachricht bekommen, dass das Manuskript am Abend kommt. Dann haben wir erstmal gesagt, schaffen wir es überhaupt ausreichend Übersetzer zu finden, haben übers Wochenende 14 Übersetzer organisiert und gelesen und dann am Montag entschieden, ja, wir machen ein Angebot, weil wir wissen, wir würden es zeitlich hinbekommen. Am Montagabend dann den Zuschlag bekommen und ab Montagabend haben die Übersetzer gearbeitet.
Es ist klar, dass man für ein solches Gesamtwerk einen Lektor braucht oder in diesem Fall eher einen Textmanager, einen wie Christian Wachinger.
Damit letzten Endes alles zusammenpasst, damit die verschiedenen Grade von Staatsanwälten dann auch in einer kohärenten Terminologie übersetzt sind, damit man irgendwie weiß, ob es jetzt eher eine Clique oder eine Interessengruppe ist, dass der Ton auch möglichst stimmt, wobei wir natürlich bei diesen Sachtexten nicht die höchsten literarischen Kriterien anwenden können, aber es soll schon erkennbar sein, dass es aus einem Guss ist, dass es ein Buch ist.
Normalerweise widmet sich der frei arbeitende Lektor solch gut abgehangenen Dingen wie der kritischen Edition literarischer Größen. Derzeit arbeitet er an einer Gesamtausgabe von Elias Canetti.
Also ich bezeichne es auch als meine Sprint-Kurzstreckenläufe, wobei so ein Buch, wenn es dann 1600 Seiten hat, durchaus ein Marathonsprint werden kann, falls es sowas gibt.
Christian Wachinger war auch schon beim ersten Buch Bob Woodwards über Trump derjenige, der alles zusammenhielt, damals beim Rowohlt Verlag. Das Arbeitspensum in solchen Wochen?
12 bis 13 Stunden, also bis eben gar nichts mehr geht.
Die Übersetzungshonorare seien bei solchen Projekten besser als sonst, ist aus der Runde zu erfahren. Schnelligkeit ist hier eben alles. Bei einem Buch über einen US-Präsidenten, der möglicherweise bald nicht mehr Präsident ist.
Ja, der ist natürlich ein bisschen die Kuriosität, die das Ganze so zu einem sehr besonderen Tierchen macht in unserem Bücherzoo. Normalerweise sind wir eigentlich auch immer ganz stolz darauf, dass wir unseren Büchern wahnsinnig lange Zeit zum Reifen lassen. Das liegt daran, dass wir Übersetzungen ernst nehmen, dass wir hier im Haus sehr, sehr breit lesen wollen. Und das ist in diesem Fall echt nicht möglich gewesen. Das war uns klar. Wir wollten vor der Wahl erscheinen und da ging es dann nur so.
In gut 2 Wochen Weltamerika, vielleicht ja Joe Biden. Danach könnte das Interesse an Trump schlagartig nachlassen. Lohnt sich das Buch dann eigentlich? Im Interview redet der Hansa-Verleger Jo Lendle nicht über Zahlen, aber er macht klar, die Halbwertszeit des Themas war beim Kauf der Verlagsrechte mit eingepreist.
Wir sind dann nicht groß ins Risiko gegangen und haben das längst amortisiert und ausverdient mit den Vorbestellungen. Das sind überschaubare Größenordnungen.
Doch sollte Trump auch verlieren, bleiben würde eine Chronik des amerikanischen Corona-Jahres und das Porträt eines fragwürdigen Präsidenten, das anders als sonstige Bücher über Trump nicht von Rachsucht getrieben sei.
Er sagt auch, wo Trump recht hat, und er gewährt ihm sozusagen auch die Möglichkeit einer Restwürde. Und dafür kann man ihn nur bewundern.
Der Hansa-Verleger Jo Lendle über Wut und ja seinen verlegerischen Schnellschuss. Heute jedenfalls ist das Buch von Woodward, von Bob Woodward in Übersetzung in den deutschen Buchläden mit 490 Seiten für 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Holger Schwab aus Bonn und ich empfehle Ihnen ein Buch, das ich gerade 2-mal hintereinander direkt gelesen habe, weil ich es absolut spannend fand, von Benjamin Labatut. Das Buch heißt Das blinde Licht. Das blinde Licht ist ein genialer Titel, weil wo Licht ist, ist Erkenntnis. Und das blinde Licht, also wo zu viel Licht ist und es einen blind macht, hat man keine Erkenntnis mehr. Es geht um die Physiker und Mathematiker, die Anfang des 20. Jahrhunderts bahnbrechende Erkenntnisse gehabt haben. Heisenberg, Niels Bohr, Einstein kommt auch vor, der auf den Tisch schaut und sagt, Gott würfelt nicht. Ich habe es 2-mal gelesen, weil es eben so spannend war. Habe ich eben sehr schnell gelesen und manches überlesen. Und ich wollte das einfach nochmal genießen, die Energie, die in diesem Buch drin steckt. Das ist ein ganz großartiges Buch, was man unbedingt lesen sollte. Vor allem das erste Kapitel, das zieht einem die Schuhe aus, wenn man das liest.
Aus Bonn kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker. Den Auftakt machte Holger Schwab, der das Buch von Benjamin Labatut besonders beeindruckend findet und gern gelesen hat. Das blinde Licht, Irrfahrt der Wissenschaft. Aus dem Surkamp Verlag, 187 Seiten, kosten 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir uns jetzt Gedichte an von Serhii Chadan, dem inzwischen auch bei uns sehr bekannten ukrainischen Schriftsteller. Es gibt einen neuen Band von ihm auf Deutsch unter dem Titel Antenne. Unser Kritiker im Studio ist selbst ein Mann von Fach, anerkannter Lyriker, Nico Bleutke. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Morgen.
Dieser Serhii Chadan, Herr Bleutke, das ist ein ja echt vielseitiger Geist, kann man sagen. Er schreibt, er macht Musik, engagiert sich politisch, er wird auch von deutschen Medien immer wieder gefragt nach der Situation in seiner Heimat. Fast alle seine Bücher gibt es mittlerweile auf Deutsch. Mir ist noch sein fulminanter Roman Depeche Mode in Erinnerung. Was ist denn Serhii Chadan für ein Poet, fast für ein Dichter?
Sie haben es erwähnt, er kommt von der Musik her, hat eine eigene Ska-Punk-Band mit dem schönen Namen Hunde im Kosmos. Zugleich beschäftigt er sich mit der Lied- und songhaften Seite des Gedichts, also wirklich im brechtschen Sinne, sodass es nicht wundert, dass man ihn immer wieder einen ukrainischen Rimbaud genannt hat. Und sehr spannend ist, dass er sich selber lange Zeit einen apolitischen Autor genannt hat, aber gleichzeitig sehr dezidiert über Gegenwart geschrieben hat. Sie haben das schöne, seinen Roman Depeche Mode erwähnt. Da geht es ja um den Einzug des Kapitalismus in der Ukraine nach dem Ende der Sowjetunion in sehr kruden Figuren und einer harten Sprache. Und spätestens seit den Maidan-Protesten 2013-14 und den kriegerischen Auseinandersetzungen im Donbass, wo Shadan wohnt, sind Krieg und Zerrüttung und Auflösung sein großes Thema. In seinem letzten Roman Internat zeigt er den Krieg als etwas ganz und gar Sinnloses, das sich aber trotzdem über Bilder und Gerüche in die kleinste Faser des Körpers und auch der Erinnerung einnistet.
Antenne, dieser deutsche Titel des neuen Buches, der deutet jetzt schon, könnte schon deuten auf aktuelle Relevanz. Stellt da ein Dichter also seine Antennen und wenn ja, wohin, worauf?
Naja, in der entsprechenden Verszeile heißt es, wie Schilfrohr filtern die Antennen das Wichtigste aus der Luft. Also das deutet auf den seismografischen Charakter des Gedichts auf jeden Fall, dass es als Zeitgedicht die Schwingungen der Zeit und vielleicht auch die Brüche der Zeit in der Sprache auffaltet. Ein bisschen überdeutlich heißt es allerdings im Klappentext des Bandes, was kann und soll die Literatur, wenn Krieg ist? Ne? Und es gibt sehr viel Krieg, sehr viele kriegerische Szenen in diesen Gedichten, aber die haben nichts von diesem didaktischen Anspruch, der in so einem Satz irgendwie mit drin steckt.
Wie drückt sich das in den Gedichten konkret aus? Sie haben uns ein paar Verse mitgebracht.
Für mich die stärksten Gedichte des Bandes sind die, in denen Shadan in fast schon dokumentarischer Art Szenen des Krieges und Bilder des Krieges in die Gedichte holt, zum Beispiel von ermüdeten Soldaten oder hier sind wir an einer morgendlichen Straßenbahnhaltestelle. Wir sehen zwei Menschen, einen Mann im fleckigen Overall, wahrscheinlich ein Bauarbeiter, der von der Nachtschicht kommt und eine Frau im dunklen Kleid, die wahrscheinlich die ganze Nacht nicht geschlafen hat. Der Mann hält eine Tüte aus der Apotheke in der Hand, die Frau hält einen Strauß Rosen. Der Frau fällt der frische Gipsverband an seiner rechten Hand auf. Ihm fällt auf, dass ihr Strauß 6 Rosen hat. Er zählt. Tatsächlich 6. Also man sieht, der Krieg ist nur in so einem scheinbar nebensächlichen Wort wie Gipsverband anwesend. Man hat so einen versteckten Reim, Hand und Gipsverband, jedenfalls im Deutschen. Und trotzdem lässt einem das Gedicht die Offenheit, das auch ganz anders zu verstehen als jetzt im Sinne einer kriegerischen Skizze oder so etwas.
Ist das der allgemeine Tenor der Gedichte oder gibt es auch andere?
Dazu muss man, glaube ich, ein bisschen was zum Aufbau des Buches sagen. Also der Shadan hat dieses Buch selber für die deutsche Ausgabe zusammengestellt und nur der zweite Teil enthält Gedichte aus dem Band Antenne, der in der Ukraine 2018 erschienen ist. Vorneweg gibt es ein kleines Prosa-Requiem für seinen verstorbenen Vater und die ganze erste Hälfte sind Gedichte aus dem Band Schiffsverzeichnis, der gewissermaßen zeitgleich jetzt in der Ukraine erschienen sind. Und das sind Gedichte in einem ganz anderen Ton. Die klingen mal wie Litaneien, mal wie Hymnen und man hat so das Gefühl, Shadan versucht, einen hohen, ja, manchmal auch Verkünderton auszuprobieren und zu kultivieren in diesen Gedichten.
Und gelingt ihm denn das? Also reden wir mal über die ästhetische Qualität, Nico Bleutke. Ich meine, wir können natürlich jetzt hier auch nur auf die Übersetzung schauen.
Ja, also ich glaube, die Übersetzung ist sehr gut von Claudia Date, soweit man das beurteilen kann. Es sind ja die ukrainischen Texte nicht mit abgedruckt. Aber auch dem hohen Ton kommt sie natürlich nicht aus. Und das führt dann im Deutschen zur Wiedergeburt der Genitivmetapher. Da ist dann die Rede von der Schule des Schweigens, vom Rauch der Freiheit, von der süßen Sprache der Dämmerung. Zugleich faltet Shadan immer wieder Schöpfungsszenarien in der Sprache auf. Die Welt quillt über vor Musik und Feuer, heißt es einmal. Oder neue Zeiten brechen an. Die Ernte der Geschichte wird eingebracht. Und dieser Verkünderton ist ein bisschen schade, weil er den Gedichten nicht immer nur nützt. Er wünscht sich einmal, er reflektiert sehr viel auch darüber, was das Gedicht sein könnte und wünscht sich eigentlich ein Gedicht, das aus Schweigen und Stille gemacht ist. Aber anstatt das Gedicht zu schreiben, beschwört er es eben in großen, raunenden Wörtern und das steht diesen Gedichten leider nicht immer gut zu Gesicht.
Sie sagten es vorhin, er kommt von der Musik. Sind das manchmal dann eher Lyrics?
Nee, aber sie haben eben dieses Hymnenhafte teilweise und das Songhafte und sie versuchen einen langen, schwingenden Rhythmus ohne Reime zu kultivieren.
Und oft dann auch doch wahrscheinlich das Pathos der Songs, die dann durch die Musik ja dann doch immer gebrochen wird.
Genau.
Antenne, neue Gedichte auf Deutsch von Serhii Shadan, jetzt in der Edition Surkamp veröffentlicht, übersetzt von Claudia Date auch. Die 144 Seiten kosten 14 Euro und mehr dazu lesen Sie wie immer unter www.deutschlandfunkkultur.de. Danke Ihnen, Nico Bleutke. Wo es hier wieder, wie immer montags, jetzt schöne akustische Literatur gibt, die wir besonders gut finden. Und zwar heute sehr lustige von einem Lesekünstler des Jahres. Diesen Titel hat Martin Muser eingeheimst. Eigentlich ist er Drehbuchautor, aber mit seinem ersten Kinderbuch Kann er wohl nie wahr sein, hat er gleich einen Kassenschlager verfasst. Band 3 ist frisch erschienen und gleich auch als Hörbuch und das hat sich Elmar Krämer für uns gerne angehört, sich auch mit Martin Muser getroffen, um direkt von ihm und von seinen Helden Finn und Jola zu hören.
Ja, Na, Kleina? Wer ist hier jetzt alleine?
Finn, Trennungskind, 10 Jahre alt, fährt zum ersten Mal allein von seinem Vater in Neustrelitz zu seiner Mutter in Berlin und trifft im Zug auf einen rüpeligen Rocker, der ihm schon bald den Rucksack mitsamt Handy und Fahrkarte klaut, worauf Finn vom Schaffner des Zuges verwiesen wird. Eine Prise Realität, die Medien berichteten über einen ähnlichen Fall und ein bisschen Emil und die Detektive. Das war die Ausgangslage für den ersten Band Kann er wohl nicht wahr sein, erzählt Martin Muser.
Auch die beiden Protagonisten in dem Buch kennen Emil und die Detektive und es gibt eine Stelle im Buch, wo sie sich darüber unterhalten.
Finn fand die Geschichte gut. Manches im Buch war auch ein bisschen altertümlich und Finn wollte dem Autor deswegen eine E-Mail schreiben. Aber Papa hat gesagt, dass der schon lange tot ist und sich die Geschichte vor 100 Jahren ausgedacht hat.
Geschichten sind immer Geschichten, auch über Geschichten, die es schon gibt. Und ich mag die Referenz.
Kann er wohl nicht wahr sein, entwickelt sich zum rasanten Roadtrip. Finn trifft auf Jolla, eine waschechte Brandenburger Göre, die ihm helfen will, nach Hause zurückzukommen. Unter anderem auch mit einem Trecker. Mit seinem Kinderbuch erfüllte sich Martin Muser, der größtenteils Drehbücher schreibt, gleich mehrere Wünsche. Er wollte ein Buch für Mädchen und Jungs schreiben, eins, das ihm als Kind selbst gefallen hätte und das er als Erwachsener immer wieder gerne vorliest.
Ein Buch soll bitte spannend, also unterhaltend sein, aber auch lustig.
Genau das ist ihm gelungen. Alle 3 Bände bestechen durch unterhaltsame Abenteuer, ihre erfrischend kindliche Sicht auf die Welt und die amüsante Verschriftlichung des Berliner Dialekts. Und hier kommt der Schauspieler Stefan Kaminski ins Spiel, dem diese Kinderbuchreihe geradezu auf die Stimmbänder geschneidert zu sein scheint.
Für mich ist das so eine Art Thomas Brussig für Kinder. Also das ist so parlierend, so Ost-West, Polen, Deutschland ist genau meine Ecke. Und da war klar, dass die mich nehmen. Und ich habe das dann natürlich dann beherzt eingelesen. Ja, und ist wie Arsch auf Eimer, würde ich sagen. Passt richtig gut.
Wir möchten mal kaufen.
Was denn?
Benzin.
Wofür braucht ihr denn Benzin? Fragt der Mann.
Für unseren Trecker.
Dann meinst du wohl Diesel, sagt der Pickelmann und schaut durch die Scheibe nach draußen. Ich sehe keinen Trecker.
Der ist ja auch nicht hier.
Wohin dann? Jolla deutet die Straße hinunter.
Da hinten. Das Benzin ist ausgegangen, also Diesel. Deswegen brauchen wir neues.
Und das schütte ich euch jetzt in die Hosentaschen, oder was?
Und so zieht sich durch diese Geschichten der Spaß. Vor allem der Spaß an der Sprache, freut sich auch Stefan Kaminski.
Mir ist immer wichtig, dass das Wahrhaftigkeit ausstrahlt und ich nicht irgendwie tue, als würde ich jetzt den dicken Onkel machen, sondern dass das wirklich dann eben
der dicke Onkel ist, der vielleicht auch Pausen lässt, die gar nicht da im Text sind, aber natürlich ihm einen Charakter, ein Alter und vielleicht auch ein Gebrechen verleihen oder einen lustigen Tick.
So, es spielt Spaß einfach.
Im neuesten Band ziehen Finn und Jolla durch Kreuzberg, sind im Altersheim unterwegs und fahren im Leichenwagen mit.
Leichenwagen?
Scheppert Malvinas irritierte Stimme aus dem Lautsprecher. Jolla strahlt Geli an.
Das wäre echt der Hammer!
Und auch hier, wie in allen Büchern, treffen sie in ihren Abenteuern auf die kuriosesten Gestalten, schräge Typen, genau beobachtet und detailreich beschrieben.
Du hast eine Dino-Unterhose an. Und das ist doch völlig egal.
Das Drehbuch für die Hörspiele hat übrigens Judith Reuters geschrieben und nicht Martin Muser selbst. Aus gutem Grund.
Bücher, wenn man sie mal geschrieben hat, dann gehören sie der Welt da draußen. Und was die Welt damit macht, da muss die Welt auch frei sein.
Das kann aber wohl nicht wahr sein.
Was denn?
Sprit ist alle.
Martin Musers Hörbuch kann nie wahr sein. Manchmal fliegt einem alles um die Ohren. Das ist der komplette Titel im Silberfisch Verlag jetzt herausgekommen. Die CD kostet rund 9 €.